SWR 1, der Feiertag morgen mit Silke Arning.
Sie heißen Willi, Gina oder auch Nanook und bringen ganz schön was auf die Waage. Die Pferde von Kim Michel aus Reichenberg machen was her. Ziemlich kompakt, früher mal als schwere Arbeitspferde im Einsatz, sind sie heute nach sorgfältiger Ausbildung als Therapeuten unterwegs. Derzeit vor allem für Kinder, die mit Corona-Stress, Wechselunterricht und häuslicher Enge so gar nicht klarkommen. Auf der Pferdeinsel dürfen sie sich zumindest für einen Tag mal aus allem rausziehen. Und Johannes Baumert hatte das Glück, sie dabei zu beobachten.
Tinkerpferd Willi ist gesattelt. Los geht's zum Reitplatz. Auf dem Rücken sitzt Elias. Der 7-Jährige hat im Alltag Probleme, sich zu konzentrieren. Das Arbeiten mit dem Pferd entspannt ihn, sagt seine Mutter Anne Hufnagel.
Gerade jetzt in Corona, wo alles andere total unstets ist, tut denen das wahnsinnig gut. Dieses Gefühl, sie kommen hierher und alles ist wie immer. Er darf sein Pferd sehen, was er so mag.
Das Pferd Willi und der kleine Reiter Elias. Inzwischen ziemlich dicke Freunde. Vor allem, nachdem das Pferd eine schwere Herzkrankheit überlebt hat.
Weil der Willi ja diese schwere Krankheit überlebt hat, finde ich irgendwie, dass der zu mir passt, weil der ist ein Überlebenskünstler, der hat das hingekriegt.
Das sind Erfolgserlebnisse, um die es auch Kim Michel geht. Sie betreibt den Hof unweit der Lorelei. Heilpädagogisches Begleiten mit dem Pferd nennt sich das Konzept. Vor allem beeinträchtigte Kinder können sich hier an neue Situationen herantasten.
Das Pferd ist halt ein super nonverbaler Kommunikationspartner. Es hört sehr fein auf Körper, Sprache oder auch sehr fein auf Signale.
Besonders wichtig ist das für Kinder, die sich nicht viel zutrauen oder zum Beispiel nicht sprechen können, so Kim Michel. In der Corona-Zeit will sie mit ihrer sogenannten Pferdeinsel außerdem die Familien entlasten.
Dadurch, dass die Kinder in den Betreuungssystemen nicht mehr fest installiert sind oder auch dieses Wechselschulmodell immer noch sehr große Herausforderungen an die Familien stellt. Die sind am Limit, die gehen eigentlich schon über ihre Grenzen.
Schön leicht werfen, Elias, sonst kann denn der Luca.
Auf dem Reitplatz gibt es jetzt ein Wurfspiel mit dem Ball. Natürlich auf dem Rücken von Pferd Willi. Der lässt das geduldig über sich ergehen. Und Elias hat sichtlich Spaß daran, gemeinsam mit dem Pferd Aufgaben zu lösen.
Wir haben mal so ein Spiel gespielt, da habe ich dem Willi so eine Gauklermütze aufgezogen.
Ein Pferd als Spielkamerad zum Anfassen, Streicheln und um den ganzen Corona-Stress zu vergessen.
Kennen Sie das auch? Man hat sich verabredet. 14 Uhr und der andere kommt erst um 4. Dummes Missverständnis, könnte man sagen. Oder da hat einfach einer nicht richtig hingehört. Oder wenn die lieben Kleinen sich noch nicht so richtig verständlich machen können, dann ist einfach alles Käse, was man gerne aus Brot tut. Dabei wollen sie viel lieber Marmelade und schon hängt der Haussegen schief. Sich missverstehen, das passiert ziemlich häufig. Da braucht man nicht, wie beim Pfingstwunder, viele verschiedene Sprachen. Das geht auch in ein und derselben Sprache ziemlich gut, wie Utku Pasakaya festgestellt hat.
Es kommt, glaube ich, häufiger vor, als man möchte.
Ich glaube, das kommt ziemlich oft jeden Tag vor. Also im Alltag, also in der Partnerschaft, überall.
In der Arbeit, wenn man eine Aufgabe bekommt von der Kollegin, man soll das machen. Und dann macht man die Aufgabe nach seinem Gutdünken, aber man hätte halt was ganz anderes erwartet.
Woran kann das denn liegen? Was ist denn der Grund dafür?
Ja, ich denke, der Grund ist, manche Leute wollen die andere Person gar nicht zuhören. Und deswegen kann man auch keine Diskussion führen.
Ich denke, man bringt einfach das ein, was man selber so als Vorstellung hat und wartet einfach nicht darauf, was der andere konkret damit meint. Ja, man hat halt irgendwie nicht die gleiche Wahrnehmung und nicht die gleiche Realität.
Was würde denn da helfen aus Ihrer Sicht?
Zuhören. Nachfragen, sich in den anderen reinversetzen und wirklich sich zu überlegen, was denkt der und was will er mir gerade sagen.
Na, ganz einfach, mal fragen erstmal nach, wie geht's dem anderen? Worum sprechen wir? Ich spreche davon, wovon sprichst du?
Nicht sich zurückhalten mit der Meinung, sondern ganz klar sagen, was er sagen möchte und nicht drumherum reden.
Ich bin immer dafür, dass man halt nicht immer um heißen Brei drum reitet. So geradeaus reden ist mir immer ganz wichtig zum Beispiel.
Zu einem Gottesdienst gehört Orgelmusik wie das Vaterunser. In der katholischen Canisius-Gemeinde in Mainz-Gonsenheim macht die Kirchenorgel allerdings schon seit geraumer Zeit richtig Probleme. Sie pfeift buchstäblich aus dem letzten Loch. Eine Reparatur des fast 60 Jahre alten Instruments lohnt sich nicht. Deshalb hat man sich entschlossen, eine andere Orgel anzuschaffen. Aber woher nehmen? Der Gemeinde kommt nun der Mitgliederschwund einer anderen Pfarrgemeinde, nämlich in Fulda, zugute. Über des einen Freud und des anderen Leid, berichtet Golo Schlenk.
Da oben pfeift zum Beispiel entweicht Luft. Kirchenkantorin Mechthild Bitsch-Molitor hat keine Lust mehr. Die Kirchenorgel in ihrer Gemeinde St. Petrus Canisius in Mainz hat ausgedient. Vor allem, wenn es heiß wird, leidet das Instrument. Die Sonne scheint durchs Fenster genau auf die Orgelpfeifen.
Das klingt dann wummerig. Die Töne kommen überhaupt nicht mehr zuverlässig. Ich sag, die Orgel hat Sommerasthma. Und dann klingt es japsend, also gar nicht mehr schön.
Eine Reparatur rentiert sich nicht. Deshalb hat die Pfarrgemeinde kurz vor der Corona-Pandemie entschieden, die Orgel zu ersetzen. Die Gemeinde St. Elisabeth in Fulda hat in den vergangenen 30 Jahren fast 2/3 ihrer Mitglieder verloren und zieht jetzt die Konsequenzen, berichtet Pfarrer Elmar Gurk.
Die Kirchengemeinde verkauft ihre Orgel an die Kirchengemeinde St. Petrus Canisius in Mainz, weil wir unsere Kirche aufgegeben haben und sie profaniert worden ist.
Die Orgel ist gerade mal 24 Jahre alt und sehr gut in Schuss, heißt es. Weil es aber quasi keinen Markt für gebrauchte Kirchenorgeln gibt, verlangt die Gemeinde in Fulda gerade einmal 40.000 Euro, nicht mal 10% dessen, was sie einst kostete. Den Mainzern kommt das zugute. Allerdings hält sich die Freude darüber trotz großer Spendenbereitschaft in Grenzen, erklärt Mechthild Bitsch-Molitor.
Diese Orgel abzubauen in alle Einzelteile und hier dann wiederum aufzubauen, jede Pfeife neu zu stimmen, ist eher ein immenser Aufwand. Die Orgelbaufirma wird etliche Wochen beschäftigt sein, sodass die Gesamtsumme für uns über 100.000 Euro liegt und wir also noch gut die Hälfte aufzubringen haben.
Die Kantorin ist sicher, dass die Orgel perfekt passt und auch toll klingen wird. Und ganz bestimmt ist auch das ein Trost für die abgebende Pfarrgemeinde in Fulda, dass ihre Orgel schon bald in Mainz ihr zweites Leben führt.
Peter Maffay, die Hühner Jill Ofarim oder auch Michael Patrick Kelly, sie alle waren bei der European Solidarity Challenge dabei, einer Spendensammelaktion von Caritas International und der Jugendorganisation Wir gegen Rassismus im Bistum Trier. Einen Abend lang gestreamte Hauskonzerte, mehr als 50.000 Euro kamen dabei zusammen. Neben den Promis haben auch die Local Heroes mitgemischt. So der Jugendchor No Limits von der Chorakademie Kastellaun im Hunsrück. Ihren Beitrag hat sich SWR-Reporterin Marianne Lechner angeschaut.
Regen prasselt, Blitze zucken, es donnert, während im Musikvideo von No Limits nach und nach fast 50 junge Sängerinnen und Sänger eingeblendet werden. Sie reiben ihre Hände, schnipsen mit den Fingern. Ein Flugzeug hebt ab, auf einem Globus erscheint Afrika. Afrika, ein Ohrwurm der amerikanischen Rockband Toto aus den 80er Jahren.
Wir hatten im Frühjahr 2019 ein großes Benefizkonzert für Hilfsprojekte in Ruanda. Und in diesem Jahr wollten wir das fortsetzen.
Erzählt Chorleiter Volker Klein. No Limits war dieses Jahr zum zweiten Mal bei der Solidarity Challenge dabei, weil es einfach Freude macht, so ein Chorprojekt auf die Beine zu stellen und weil man damit Menschen helfen kann, sagt der 19-jährige Nikodemus Braun, der schon ein paar Jahre im Chor mitsingt.
Es geht um Decken, es geht um Nahrungsmittel, es geht um Schulausrüstung. Und somit, denke ich, ist es sehr, sehr wohl möglich, auch mit Musik hier von Deutschland aus woanders auf der Welt Leben zu retten.
Was im Song Africa so ansprechend und locker rüberkommt, hat die Sängerinnen und Sänger viel Arbeit gekostet. Sie konnten ja wegen Corona nicht zusammen singen und live auftreten. Jeder hat also zu Hause erstmal allein gesungen. Danach wurden im Studio alle Aufnahmen zusammengefügt und mit Filmschnipseln aus Afrika ergänzt. Sie zeigen schöne Landschaften, Tiere, aber auch Kindersoldaten, Dürre und Menschen in Lagern und auf der Flucht. Lena Rutzika, selbst lange bei No Limits dabei, hat das Video geschnitten und sich vorher mit anderen Gedanken gemacht, wie genau es aussehen soll.
Für mich fand ich auch besonders wichtig, dass wir auch vor allem in dem Kontext mit diesem Benefizkonzert als Chor eine Aussage treffen.
Was jetzt am wichtigsten ist, findet Lena Rutzika, gemeinsam weiter aktiv zu bleiben.
Gerade in dieser Corona-Zeit ist es natürlich schwierig, ein Chor zu sein. Da ist dieses Projekt total wichtig. Und was auch cool ist, ist, dass es etwas ist, was für lange Zeit bestehen bleibt. Also wir haben dieses Video gemacht und jeder kann es gucken.
Betroffenheit reicht nicht. Der Antisemitismus in Deutschland braucht eine klare Ansage, ein absolutes No-Go. Der jüdische Sport- und Turnverein Maccabi Deutschland hat sich entschieden zu handeln und das Präventionsprojekt Zusammen eins für das, was uns verbindet, aufs Gleis gesetzt. Denn es muss etwas passieren, vor allem auf dem Fußballplatz. Antisemitische Sprechchöre beim Stadioneinlauf kommen eben immer wieder vor, weiß Fußballspieler Claudio Offenberg, der für TuS Maccabi in der Landesliga Berlin gespielt hat. Aber auch auf dem Feld wird gepöbelt.
Da gab es dann von Gegenspielern auf dem Platz zu unseren Spielern den Ausdruck, du stinkst schon wie ein Jude. Dann gab es muslimische Spieler, die für Maccabi gespielt haben. Darauf waren wir stolz und die auch. Da wurde denen auch von den Gegenspielern gesagt, es ist eine Schande, dass ihr bei den Saujuden spielt.
Beleidigungen und Bedrohungen kommen längst nicht nur von Rechtsradikalen, sondern auch von arabisch- oder türkischstämmigen Gegnern. Vor allem dann, wenn es Auseinandersetzungen zwischen Israel und Palästina gibt.
Die Maccabi-Vereine und vor allem unsere Sportlerinnen und Sportler werden zu StellvertreterInnen der Politik Israels gemacht. Immer wenn der Konflikt im Nahen Osten sich zuspitzt oder es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, wird der israelbezogene Antisemitismus deutlich wahrnehmbar und spürbar.
Sagt Luis Engelhardt, Leiter des Präventionsprojektes Zusammen eins für das, was uns verbindet, das nun der jüdische Sportverein Maccabi zusammen mit dem Zentralrat der Juden gestartet hat. Im ersten Schritt wurde eine repräsentative Umfrage erstellt. Sabina Donat, Leiterin der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Deutschland, ist Mitglied des fünfköpfigen Projektteams.
39% der Befragten waren schon mindestens einmal persönlich von einem antisemitischen Vorfall betroffen. Im Fußballbereich sind es nahezu 68%. Beleidigungen, Bedrohungen, Vernichtungsfantasien, Holocaust-Relativierung.
Bei solchen Zahlen sollte eigentlich allen Sportverbänden klar sein, dass es ein Problem mit Antisemitismus gibt und dass sie etwas dagegen unternehmen müssen.
Solange nicht ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, was ist sozusagen ein Ereignis im Eifer des Gefechts oder eine hitzige Auseinandersetzung, die man spielerisch werten kann, im Unterschied zu einer antisemitischen, rassistischen oder sexistischen Diffamierung. Wir versuchen jetzt mit diesem Projekt überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen, um neue Regeln und auch Sanktionen anders greifbar zu machen.
Gegen den Hass bietet das Zusammen-1-Projektteam nun Online-Seminare für Vereine oder Schiedsrichter an. Sportgerichte müssten Anzeigen gegen Antisemitismus endlich ernst nehmen. Auf den Tribünen sollten Fans sich gegen Judenhass einsetzen, allein schon indem sie Vorfälle meldeten. Und das Zusammen-1-Team bietet pädagogische Trainings auf dem Platz an. 90 Minuten für Freundlichkeit und Fair Play. Luis Engelhardt.
Also wir sind nicht als Feinde auf dem Sportplatz, sondern nur wenn wir miteinander spielen, dann haben wir auch einen Mehrwert für uns.
Bei 25.000 Fußballvereinen mit rund 8 Millionen Kickern eine Mammutaufgabe. Aber irgendwo müsse man ja anfangen, heißt es beim jüdischen Verein Maccabi Deutschland.
Ein Jahr ist es her, da hat der Anruf eines Ladenbesitzers ein verhängnisvolles Geschehen ausgelöst. Am Ende stand der gewaltsame Tod eines Mannes, George Floyd. Mehr als 9 Minuten lang hatte der ehemalige Polizist Derek Chauvin sein Knie auf den Hals des jungen Afroamerikaners gepresst. Der langsame Erstickungstod, von einer Handykamera gefilmt, hatte nicht nur in den USA zu massiven Protesten geführt, sondern auch weltweit Entsetzen ausgelöst. Im Kampf gegen den alltäglichen Rassismus haben früher die Black Churches, die afroamerikanischen Kirchen in den USA, eine führende Rolle gespielt. Sie haben Proteste organisiert, wurden zum Treffpunkt der Bürgerrechtler. Aber in Zeiten von Black Lives Matter sind sie selbst eher orientierungslos.
Noch bevor der Internetstream beginnt, stimmt sich die Band der Baptistengemeinde auf den Sonntagsgottesdienst ein. Die Kirche, ein langgezogener Flachbau mit einer weißen Spitze über dem Eingang, steht am Rand von Tuscaloosa, einer Stadt in Alabama.
The African American Church or the Black Church. This is our tradition. So liberation, freedom, justice.
In der afroamerikanischen Kirche oder der Kirche der Schwarzen ist das unsere Tradition. Also Befreiung, Freiheit, Gerechtigkeit.
Das ist Reverend Tyshawn Gardner, der Pfarrer der Kirche und Dozent für Kirchengeschichte.
Were brought to the colonies, enslaved, introduced to Christianity.
Das bedeutet, dass Menschen, die von Afrika nach Amerika verschleppt und versklavt worden waren, zum Christentum übertreten mussten, dann aber die Bibel für sich entdeckt haben, sagt Gardner. Sie haben die Texte an ihre Erfahrungen angepasst und Gott als einen Gott der Befreiung begriffen. Für Gardner ist diese Auslegung der Schrift ein Grund, warum die Kirche in den 60er Jahren so eine große Rolle für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung spielte, mit Anführern wie Martin Luther King. Heute dagegen gäbe es Google, sagt Arnie O'Doms. Arnie ist eine der Organisatorinnen des Protestzugs von Selma nach Montgomery, der Protest gegen ein verschärftes Wahlrecht.
I mean, the more educated we become, the more science is the heavy end of.
Je mehr wir wissen, je stärker Wissenschaft unser Leben bestimmt, umso stärker sind Prediger nur noch die, die das Geld einsammeln wollen. Schwarzer Wohlstand existiert nur in ihrem Haus. Wir respektieren sie, aber wir folgen ihnen nicht mehr.
And we honor them, but we don't follow them at this moment.
Im Gegensatz zur Kirche ist die Bewegung Black Lives Matter zum Beispiel als dezentrales Netzwerk entstanden, ausgehend von einem Hashtag, organisiert von schwarzen Frauen in der ersten Reihe, aber nicht ständig im Vordergrund, Vertreterinnen der LGBTQ-Gemeinde. Einigen Kirchen fällt es deshalb bis heute schwer, sich für die Bewegung zu öffnen.
But I believe that we can measure our progress in the area of social justice.
Die Predigt von Reverend Gardner handelt an diesem Sonntag von der Rolle der Frau. Gardner glaubt, dass es für die Kirche noch nicht zu spät ist.
And that spiritual fragmentation is young people's faith is very important to them.
Der Glaube ist den jungen Menschen sehr wichtig, aber auch Fragen der Gerechtigkeit. Und wenn es in der Kirche keinen Platz gibt, an dem sie beides zusammenbringen können, kommt es zur Spaltung. Das heißt, sie geben nicht ihren Glauben auf, sondern die Kirche. Also müssen wir bessere Orte und Plattformen schaffen, damit junge Leute sich wiederfinden.
Kontrolliert, bedroht und instrumentalisiert, Christen haben im kommunistischen China schon immer einen schweren Stand. Die katholische Kirche ist gespalten. Es gibt eine offizielle patriotische Kirche unter staatlicher Aufsicht und eine im Untergrund. Der Weltgebetstag für China am heutigen 24. Mai will auf diese Situation aufmerksam machen. 2007 hatte Papst Benedikt ihn eingeführt. Was die per Verfassung garantierte Religionsfreiheit in China tatsächlich bedeutet, darüber habe ich mit Professor Heinz-Günter Stobbe von der Deutschen Kommission Justitia et Pax, Gerechtigkeit und Frieden, gesprochen. Herr Stobbe, muss ich mir das Leben und Feiern in einer St. Petruskirche in Shanghai ebenso vorstellen wie bei uns?
Ja, wir müssen dann immer schauen, welcher katholischen Gemeinschaft gehört also die Gemeinde an. Wenn die zur Untergrundkirche gehört, muss man sagen, die kann überhaupt nicht öffentlich und offiziell Gottesdienst feiern. Für die offiziellen Kirchen, also Diözesen oder die Bischöfe, die dem kommunistisch gesteuerten patriotischen Verband angehören, da geht natürlich öffentlich viel mehr und da kann man grundsätzlich sagen, dass die also relativ konservativ ist und das hat wiederum damit zu tun, dass diese patriotische Kirche nicht verbunden sein darf mit dem Vatikan und dem Papst.
Das heißt, diese offiziellen patriotischen Kirchen sind auch der Regierung dann unterstellt. Wer bestimmt denn dann auch konkret, was gepredigt wird oder wie so ein Gottesdienst stattfindet?
Ja, also in der konkreten inneren Verkündigung sind die ganz sicher treu katholisch. Was dazu kommt, ist, dass der Staat sie ganz streng verpflichtet. Wenn da irgendwas vorkommt, was der Staat als gefährlich für die innere Ordnung Chinas oder für die Herrschaft der Partei angeht, wird der Staat also eingreifen. Und das tut er bis auf den heutigen Tag.
Von wem werden die Bischöfe und die Priester auch dieser Kirche eingesetzt?
Das ist ja der neuralgische Punkt. Nach geltendem katholischem Kirchenrecht ist dem Papst das Recht vorbehalten, Bischöfe zu ernennen. In China ist das in der patriotischen Kirche vollkommen anders, weil diese Kirche darauf basiert, dass ihr jede rechtliche Verbindung mit einer außerchinesischen Instanz verwehrt ist. Das heißt, alle Bischöfe in dieser patriotischen Kirche, die werden von der Bischofskonferenz in Einvernehmen mit der kommunistischen Partei bestimmt. Und deswegen versucht der Vatikan, die genau an dieser Stelle die Rechte des Papstes auszuweiten und der üblichen kanonischen Form anzunähern. Ob das geglückt ist, das ist eine der strittigen Fragen bis zum heutigen Tag. Weil das Abkommen, das der Vatikan 2018 mit der chinesischen Regierung getroffen hat, bislang nicht veröffentlicht worden ist. Und die einen sagen, da hat die katholische Kirche praktisch alle ihre Rechte verkauft. Die anderen sagen, nein, die katholische Kirche hat sich da gesichert, dass sie ein Bein in der Tür hat.
Also das ist praktisch eine Interpretationssache oder eine Sache der Perspektive, wie man dieses Abkommen interpretiert, dass der Papst, also Papst Benedikt 2018 ja mit der chinesischen Regierung getroffen hat. Er hat ja damals auch die von China ernannten und eigentlich exkommunizierten Bischöfe wieder als legitim anerkannt. Sie haben noch, Herr Stobbe, die inoffizielle Kirche, sagen wir mal, die Kirche im Untergrund angesprochen. Wie funktioniert denn die?
Das sind also in der Regel vom Vatikan anerkannte Bischöfe, die entsprechend auch Priester weihen. Das im Übrigen dann natürlich auch ein Problem ist bei den vom Staat, also gebilligten und ernannten Bischöfe, die natürlich ihrerseits auch Priester weihen. Also ist für den Vatikan sofort auch die Frage auf dem Tisch, wie geht er denn mit den im Grunde also von exkommunizierten Bischöfen geweihten Priester um.
Aber wie frei kann denn diese Untergrundkirche agieren oder wird sie tatsächlich auch staatlicherseits verfolgt?
Also was man mit Sicherheit sagen kann, ist eine, die unter starkem repressiven Druck steht. Das geht hin damit, dass also alles, was die Kirchen tun, vom Staat genehmigt werden muss. Ob sie nun Dinge publizieren, bis in Details des konkreten kirchlichen Lebens hinein. Und das ist hier jetzt nicht ein Sonderthema nur der römisch-katholischen Christen. Es betrifft überhaupt alle Gruppierungen und Institutionen, die irgendwie dem zugehören, was wir im Westen also Zivilgesellschaft nennen.
Die eigene Religion frei leben, das ist in China, wie wir eben gehört haben, keine selbstverständliche Sache. Der Staat redet ein starkes Wörtchen mit. Das betrifft nicht nur die Christinnen und Christen, sondern auch andere Religionen. Und in die Schlagzeilen geraten sind da jetzt vor allem die muslimischen Uiguren. Die niederländische Regierung hat in diesem Zusammenhang sogar von Völkermord gesprochen. 1 Million Uiguren werden im Norden des Landes in Lagern festgehalten. Die Regierung spricht hier von Bildungszentren. Frage an Heinz-Günter Stobbe von der Deutschen Kommission Justitia et Pax. Herr Stobbe, worum geht es denn eigentlich bei diesem Konflikt mit den Uiguren?
Zunächst mal wird man sagen müssen, die Behandlung der Uiguren steht in einer geraden Linie der chinesischen Regierung. Alles, was in China passiert, soll chinesisches Antlitz haben. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie verhält sie sich gegenüber all den Gruppierungen, die eben nicht chinesisch im ethnischen Sinne sind, sondern einfach zum Staat China gehören. So, und da gibt es unterschiedliche Probleme mit unterschiedlichen Gruppen. Die Uiguren sind deswegen besonders wichtig, weil sie eine große Gruppe sind und weil sie die stärkste muslimische Gruppe sind.
Genau, spielt dieses Bekenntnis der Uiguren zum Islam dann nochmal eine doppelte Rolle?
Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, auch im Blick also auf die Behandlung der Christen. Wir müssen uns klar machen, dass für China traditionell eigentlich alle diese großen Religionen Fremdeinflüsse waren, die nicht zuletzt verbunden waren mit der Kolonisierungsbewegung. Es sind potenzielle Agenten des Auslands, die Einfluss nehmen wollen auf die innerchinesischen Verhältnisse. Und der Islam ist ähnlich wie die katholische Kirche eine internationale Gemeinschaft. Nun gibt es also von den Uiguren seit langer Zeit Bestrebungen, sich aus dem Würgegriff der Chinesen ein Stück weit zu befreien, bis hin zu separatistischen Bemühungen. Und da kann man sich gut vorstellen, dass der Staat absolut allergisch reagiert. Er tut das aber auf eine Weise, die unter Menschenrechtsgesichtspunkten völlig untragbar ist.
Die Situation der Uiguren, muss man sagen, die war auch ein ganz wichtiges Thema bei dem geplanten Investitionsabkommen der EU mit China. Also nicht nur der Uiguren jetzt speziell, sondern es ging generell um die Frage der Menschenrechte. Wie sind die denn bei den Verhandlungen zur Sprache gekommen?
Also das steht jetzt im größeren Zusammenhang mit den Fragen europäischer China-Politik. Die chinesische Außenpolitik ist konzentriert auf chinesische Interessen. Die europäische Außenpolitik ist demgegenüber zwar nicht interessenfrei, aber sie versuchen das etwas auseinanderzuziehen im Sinne einer möglichen Schadensbegrenzung. Das heißt, wenn man also in der Menschenrechtsfrage nicht wirklich vorankommt, dann soll das nicht unmittelbar durchschlagen auf wirtschaftliche Entscheidungen. Und so hat man in diesem Abkommen, das ist ja noch nicht ratifiziert, strategisch versucht, das mehr oder minder getrennt zu halten von der Menschenrechtsfrage, obwohl sie zur Sprache kommt. Aber sie ist nicht ein grundsätzlicher Vorbehalt gegenüber wirtschaftspolitischen Entscheidungen. Für Menschenrechtsverteidiger wirkt das natürlich immer als Verrat an den Menschenrechten, während die europäischen Außenpolitiker sagen, wir versuchen nur, die Dinge ein bisschen auseinanderzuziehen, damit wir nicht gegenseitig uns völlig blockieren. Denn es ist völlig klar, dass man den chinesischen Staat nicht durch wirtschaftspolitische Maßnahmen erpressen kann.
Kann man aber dann trotzdem sagen, es gibt ja diese Kritik, die steht im Raum, also der deutschen Regierung sei der Verkauf von Autos offensichtlich wichtiger als die Menschenrechte.
Ich würde zögern, das wirklich so zu sagen. Es ist in meinen Augen eine ganz schwierige Frage sozusagen des taktischen Vorgehens. Und die Frage, ob man den Menschenrechten wirklich am besten dient, indem man China ständig mit dem Vorbehalt konfrontiert, das wird nicht funktionieren. Was klar sein muss, ist, dass keine deutsche Regierung, keine europäische Gemeinschaft jemals das gutheißen kann, was dort in Bezug auf die Menschenrechte tatsächlich passiert. Und gelegentlich kann man ja auch ein bisschen Zähne zeigen und sagen, also so geht das nicht.
Kann man nicht auch die Unternehmen mit in die Pflicht nehmen? Wie agieren die denn überhaupt? Machen die Druck auf die chinesische Regierung in Sachen Menschenrechte oder machen sie umgekehrt eher Druck auf die deutsche Regierung, vor allem möglichst gute, sprich erleichterte Handelsbeziehungen und Marktöffnungen zu erzielen?
Naja, also generell wird man sagen müssen, Menschenrechte und Handelspolitik, das ist ja noch nie wirklich ein Geschwisterpaar gewesen, in keinem Teil der Welt.
Pfingsten, da kam bekanntlich der Heilige Geist auf die Erde und plötzlich konnten die Jünger in vielen verschiedenen Sprachen von der Christusbotschaft reden. Genial, wenn man sich so schnell eine Fremdsprache drauf schaffen kann. Gleichzeitig gibt es oft genug Situationen, in denen wir ein und dieselbe Sprache sprechen und uns dennoch gründlich missverstehen. Warum das so ist, das habe ich Andrea Hassemer gefragt. Sie ist Paarkommunikationstrainerin für das Bistum Mainz und Limburg. Frau Hassemer, Loriot hat ja diese Kommunikationspannen in der Ehe perfekt auf den Punkt gebracht. Es gibt diese berühmte Frühstücksei-Szene, ich glaube, die kennt jeder. Und da fragt er, wie lang hat dieses Ei gekocht? Eigentlich ja eine ganz simple Frage und trotzdem entsteht daraus ein ganz dicker Ehekrach. Was ist denn falsch an dieser Frage?
Ich glaube, an dieser Frage war letztendlich gar nichts falsch. Nur die gute Ehefrau hat das eben als Angriff und Vorwurf verstanden. Und ich glaube, wenn der Ehemann gleich gesagt hätte, ich wünsche mir ein weichgekochtes Ei, und dann wäre das einfache gelungene Kommunikation gewesen.
Sie sind ja nun, Frau Hassemer, EPL-Trainerin. EPL als Abkürzung für ein partnerschaftliches Lernprogramm. Was sind denn so die häufigsten Kommunikationsfehler?
Ja, also die häufigsten Kommunikationsfehler sind, dass wir häufig einfach nicht in der Lage sind, unsere Erwartungen konkret auszudrücken, also unserem Gegenüber mitzuteilen, was wir eigentlich wirklich meinen und was wir auch empfinden.
Also sprich eben das berühmte weiche Ei. Was hätte er genau sagen müssen?
Genau, also da spielen ja immer Emotionen und Gefühle eine sehr große Rolle. Und ich mag auch den Satz sehr gerne, heimliche Wünsche werden unheimlich selten erfüllt. Es ist also einfach sehr wichtig, dass man seine Erwartungen präzise beschreibt und Emotionen benennt.
Was sind denn so heimliche Wünsche?
Ja, heimliche Wünsche können in der Partnerschaft sein, dass ich gerne mal in den Arm genommen werden würde. Das Thema Aufräumen, Ordnung, das kann ganz unterschiedlich gelagert sein und das können ganz alltägliche Dinge sein.
Und da muss ich eben auch ganz klar sagen können, ich möchte bitte gerne, dass du, was weiß ich, deine Zahnbürste nicht dahin legst, sondern irgendwie in den Becher stellst. Sind das so banale Sachen tatsächlich immer noch? Das ist ja so da auch so ein Klassiker.
Naja, also das ist so die Grundbasis, also wo es dann in einen weiteren Konflikt reingeht. Denn häufig ist es einfach so, dass wir dem anderen gar nicht richtig zuhören. Und dann ist es eben auch die Frage, wie ich zuhören kann, ob ich aktiv zuhöre, ob ich Blickkontakt halte oder mich auch körperlich zuwende, Aufmerksamkeit gebe oder ob ich mich ablenken lasse, am Handy, am Fernsehen oder auch die Kinder, wie auch immer.
Zuhören, ganz wichtig. Sie haben schon so ein paar Tipps genannt. Was kann man denn tun, um dieses Verstehen dann auch zu befördern?
Erstmal muss ich es ja aussprechen und dass ich auch sicher gehen kann, dass mein Gegenüber das versteht, muss im Prinzip der Zuhörer wiederholen. Habe ich das so verstanden? Meinst du das so? Also einfach auch wertfrei wiederholen und aufnehmen. Und da ist es einfach auch wichtig zu sagen, dieses konkrete Beispiel, und dann hat der andere auch ein Verständnis dafür. Ich rede vielleicht auch in der Bildsprache. Ich fühle mich dann einfach einsam, wie ein einsames Segelboot auf dem Meer oder so irgendwas. Das hilft dem anderen auch, wenn wir in Metaphern sprechen.
Und in diesen berühmten Ich-Botschaften auch.
Genau. Und da ist natürlich ganz wichtig, in diesen Ich-Botschaften zu vermeiden, dass wir da auch trotzdem Vorwürfe reinpacken. Ich sehe immer, dass du das falsch machst. Also das wäre auch eine Ich-Botschaft, aber keine richtige Ich-Botschaft.
Miteinander reden, das ist so eine Zauberformel. Ich könnte mir vorstellen, dass manchen Paaren irgendwann der Gesprächsstoff ausgeht, vor allen Dingen, wenn sie dann schon über viele Jahre miteinander verbunden sind und dass man sich dann vielleicht doch nur noch über Organisatorisches austauscht. Wie bleibt man dran?
Ja, das kommt ja häufig vor, wenn man sich so ein bisschen auseinandergelebt hat oder über Jahre hinweg immer nur die Kinder organisiert hat. Und da ist es wichtig, dass das Paar sich nochmal selbst findet und sich auch Zeit nimmt, Gespräche einplant, in der Woche eine Paarzeit fest vereinbart und sagt, so und jetzt möchte ich einfach mal wissen, wie erging es dir wirklich diese Woche? Was hast du alles erlebt? Das interessiert mich. Also sich gegenseitig interessieren und sich dafür Zeit nehmen.
Es ist ein erster Schritt. Nach 11 Tagen Raketenbeschuss herrscht endlich Waffenruhe im Nahen Osten. Der Nahostkonflikt hat weltweit, auch in Deutschland, Menschen auf die Straße gebracht. Leider gab es nicht immer friedliche Proteste. Bei den pro-palästinensischen Demonstrationen flogen Flaschen und Feuerwerkskörper auf die Polizei. Auch judenfeindliche Parolen machten die Runde. Damit nicht genug. Synagogen wurden mit Steinen beworfen, israelische Flaggen verbrannt. Kein Wunder, dass die jüdischen Gemeinden in Alarmstimmung sind.
Für mich diese brennende Fahne oder Angriffe auf Synagoge genauso wirken wie die brennende Synagoge im November 1938.
Das sagt Marina Nikiforova. Sie kommt aus der Ukraine, lebt aber seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Sie ist Geschäftsführerin der jüdischen Gemeinde der Rheinpfalz in Kaiserslautern, Ludwigshafen und Speyer. Dort berichten ihr jüdische Gemeindemitglieder immer wieder von antisemitischen Vorfällen. Die Angst davor hat sich angesichts der gewalttätigen Aktionen gegen Synagogen in Deutschland wieder verstärkt.
Wenn etwas in Israel ist, gleich auf uns das weiter übermittelt wird. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Diese antisemitische Parole und diese Gewalt von Arabern auf der Straße von Deutschland ist unglaublich.
Trotz der Situation hat Marina Nikiforova persönlich gerade keine Angst vor Angriffen. Die 53-Jährige fühlt sich sicher, denn die jüdische Gemeinde der Rheinpfalz sei gut beschützt.
Wir haben ständig Polizei präsent. Aber bestimmt unsere älteren Mitglieder haben Angst.
Sorgen macht sich Marina Nikiforova aber um ihre Verwandten, die in Israel leben, darunter ein Cousin. Er wohnt in der Stadt Be'er Sheva, etwa 100 Kilometer von Jerusalem entfernt.
Wir haben fast jeden Tag telefoniert und geschrieben, weil wir alle Sorge gemacht haben, jede Nacht Raketenbeschüsse zu hören und Sirenen. Aber die sind alle mutig, unglaublich. Wenn ich meinem Cousin vorgeschlagen habe, zu uns zu kommen, um das alles hier abzuwarten, er hat sich gewundert, und die werden in ihrem Land bleiben.
Marina Nikiforova hofft, dass sich die Lage in Israel bald wieder entspannt und der Antisemitismus aus Deutschland irgendwann verschwindet, egal ob er von rechten oder islamischen Extremisten kommt.
Ich verstehe nicht, warum diese Menschen mit solchem Hass aufgewachsen sind. Wahrscheinlich muss man viel mehr Aufklärung machen. Wahrscheinlich diese Leute fehlt Bildung.
Es scheint keine Lösung für diesen Konflikt zu geben. Seit Generationen stehen sich Palästinenser und Israelis feindlich gegenüber. Perspektiven gibt es im bedrängten Gazastreifen nicht. Nur ein mittlerweile über 100 Kilometer ausgebautes Tunnelsystem, über das immer neue Waffen eingeschleust werden. Wobei man sagen muss, ein Großteil der Waffen wird inzwischen schon vor Ort produziert. Das Gebiet ist ein Pulverfass. Ein winziger Funke reicht, um den Konflikt wieder zu befeuern. Und das setzt alle, die dort leben, ganz schön unter Druck, wie Damaris Diener erfahren hat. Sie hat mit einem jungen Palästinenser über die Situation im Land gesprochen.
Mohammad Alawoude lebt seit 2018 in Budenheim in der Nähe von Mainz, über 4000 Kilometer von Israel entfernt. Trotzdem ist er nah an den Geschehnissen vor Ort dran.
Das trifft halt, das fühlt man, das spürt man bei denen, weil du bist dann vor dem Handy oder vor dem Fernseher, du siehst ein Kumpel von dir oder ein Bekannter von dir in einem Krankenwagen. Man ist natürlich davon persönlich angegriffen.
Die Familie des 29-Jährigen lebt in der Stadt Hebron, etwa 40 Kilometer von Jerusalem entfernt. Mit seinen Geschwistern telefoniert er zurzeit besonders oft und bittet sie, das Haus so wenig wie möglich zu verlassen.
Weil wenn jemanden von dir verletzt und bin ich hier in Deutschland und kann nicht dabei sein, dann werde ich verrückt. Das ist der größte Diskussion, was ich mit meiner Familie habe.
Die Palästinenser fühlen sich verdrängt und ungerecht behandelt, sagt Mohammad Alawoude.
Es gab keine Zeit, wo ich mich in meinen 29 Jahren von Leben gesehen habe, da Palästinenser ohne Druck gestanden sind. Da war immer Druck, da war immer Konflikte, da war immer Unfair und Unebenkeit.
Die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern beschäftigen auch Andreas Koch. Er ist aktiv in der Budenheimer Migrations- und Flüchtlingsarbeit und kennt neben Mohammed Alawoude auch viele andere Palästinenser.
Das macht einem dann schon betroffen, wenn man sieht, diese Biografien. Und immer nur auch geduldet zu sein und wie viele Hoffnungen jetzt hier hatten, wenn sie anerkannt werden als Flüchtlinge, hier eine Familie gründen, wo sie sagen, mit zum ersten Mal in unserem Leben haben unsere Kinder einen Pass.
Andreas Koch sagt, er habe den Eindruck, dass die Palästinenser, die er kennt, zwischen der Politik des Staates Israels und den Menschen unterscheiden.
Also da muss ich sagen, jetzt bei allen, die ich kennengelernt habe, habe ich überhaupt nichts gemerkt von Antisemitismus oder auch nur eine Tendenz oder mal eine leichte Anspielung oder so etwas mit. Ich kenne es jetzt auch in den anderen Sachen mit, dass natürlich, wenn etwas passiert, natürlich ich auch eingeladen werde, kommst du mit zur Demonstration.
An den palästinensischen Demonstrationen in den vergangenen Tagen hat Mohammad Alawoude nicht teilgenommen. Er findet es gut, dass die Palästinenser in Deutschland auf ihre Situation aufmerksam machen, betont aber:
Gewalt sind jeder von uns dagegen. Was hat ein deutscher Jude gegen mir getan? Da sind wir alle dagegen.
Für die Zukunft im Nahen Osten hätte der Palästinenser viele Wünsche. Nur glaubt er nicht an deren Erfüllung.
Wünschen kann jeder tun. Ich wünsche, dass keiner von allen Seiten, dass keiner stirbt wegen einem Konflikt, der er keine Hand drin hat. Ich wünsche, dass halt die Bewegungsfreiheit an die Palästinenser gegeben werden. Ich wünsche halt, dass die Siedlungen nicht größer werden. Ich wünsche halt, dass Gaza Trinkwasser kriegt. Vieles kann man wünschen, aber der Situation, wenn es sich ändert, ändert es sich nur um Schlimmeres.
Ob Kaffee, Schokolade oder die berühmten Bananen, der faire Markt boomt. Nur beim Handy, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Das Fairphone tut sich auch deswegen schwer, weil man es schlicht nicht bekommen kann. Das aktuelle Modell 3 Plus ist ausverkauft. Es ist eben keine Massenware. Das nachhaltig hergestellte Smartphone setzt im gesamten Fertigungsprozess auf faire Arbeitsbedingungen und Umweltstandards. Produziert wird es in China. Unser Korrespondent Steffen Wurzel hat die Produktion in der Stadt Hangzhou besucht.
Mit einem rumpeligen Güteraufzug geht es in den 5. Stock eines Industriegebäudes am Stadtrand von Hangzhou. Wie in einer klassischen Handyfabrik sieht es in der Produktion der Shiftphones nicht aus. Rechts steht ein langer Tisch mit schicken Designerstühlen. Links arbeiten 6 Frauen und Männer an einem Fließband. Eine von ihnen ist Fa Hongmei. Die 38-Jährige arbeitet seit 2 Jahren hier in der Produktion, erzählt sie. Wir machen hier keine Überstunden. Die Arbeitsatmosphäre ist gut. Und ich habe genügend Zeit für meine beiden Kinder. Morgens bringe ich sie zur Schule und nachmittags kann ich sie auch wieder abholen. Das ist in China keine Selbstverständlichkeit. Etwas mehr als 5.000 Yuan verdient Fa Hongmei bei Shiftphone monatlich, erzählt sie. Umgerechnet sind das rund 650 Euro. Etwas mehr als doppelt so viel wie der gesetzliche Mindestlohn in der Stadtregion Hangzhou. Der Chef von Fa Hongmei und den anderen Arbeiterinnen und Arbeitern ist Shen Wencheng. Bei uns wird an 5 Tagen die Woche gearbeitet, 8 Stunden pro Tag. Mehr aber nicht. In anderen chinesischen Fabriken arbeitet man mindestens 6, manchmal an 7 Tagen die Woche. Jeden Tag gibt's Überstunden. Die Leute, die dort arbeiten, sind das aber gewöhnt. Und viele suchen sich das auch ganz gezielt aus, um eben möglichst viel Geld in relativ kurzer Zeit zu verdienen. Das ist bei vielen in China eine Art Grundeinstellung. Wenn man Arbeitern keine Überstunden gestattet, dann sind sie fast schon unglücklich. Hier in der kleinen Shift-Phone-Produktion im chinesischen Hangzhou scheint das nicht so, im Gegenteil. Die Arbeiterinnen und Arbeiter machen hier zwar keine Überstunden, bekommen also auch weniger Zulagen, dafür haben sie aber mehr Freizeit. Und genauso wollten es die beiden Gründer von Shiftphone, Carsten und Samuel Waldeck, auch. Als sie sich vor einigen Jahren erstmals in China auf die Suche machten nach einem Hersteller, der ein solches Arbeitszeitkonzept mitträgt, merkten die beiden Brüder schnell, es ist fast unmöglich, in China überhaupt einen Produzenten zu finden, der bereit wäre, sich auf solche Arbeitsbedingungen einzulassen. Samuel Waldeck.
Da, wo wir zu großen Herstellern gegangen sind und gesagt haben, hier können wir das und das nicht verändern oder so, haben die gesagt, nein, das machen wir nicht. Für die kleinen Stückzahlen, die ihr habt, das macht überhaupt keinen Sinn.
Deswegen entschieden sich die beiden Shift-Phone-Gründer aus dem nordhessischen Falkenberg, die eigene kleine Produktion im Osten von China aufzuziehen. Ein weiteres Ziel der beiden Waldeck-Brüder, bei den Bauteilen, aus denen die Smartphones in Hangzhou zusammengebaut werden, soll möglichst klar nachvollziehbar sein, wo kommen die Einzelteile her, welche Umwelt- und Sozialstandards gelten bei der Herstellung dieser Einzelteile. Eine Garantie geben, dass alle seine Zulieferer wirklich sämtliche hohen Standards einhalten, zum Beispiel beim für Elektrobauteile wichtigen Edelmetall Gold, könne er allerdings nicht, räumt Samuel Waldeck ein.
Das ist in China so, dass das Gold zentral eingekauft wird. Das wird von einer Regierungsorganisation organisiert. Als Beispiel unser Hauptplatinenlieferant. Da ist es so, dass dieses Unternehmen dann diesen Goldbedarf anmeldet und dann das Gold eben von dieser zentralen Stelle ausgeliefert bekommt. Das heißt, bis dahin können wir quasi diesen Teil der Lieferkette verfolgen, aber weiter nicht mehr.
Endlich Waffenruhe im Nahen Osten. Doch nach dem massiven Beschuss zeigen sich jetzt die verheerenden Zerstörungen im Gazastreifen. Hilfslieferungen sollen die schlimmste Not beheben. Was die weitere Zukunft angeht, davon ist allerdings noch gar keine Rede. Denn Israel befürchtet, dass die Hamas Hilfslieferungen für eine erneute Aufrüstung missbrauchen könnte. Eine Sorge, die nicht ganz unbegründet ist, da die Hamas mittlerweile einen Großteil ihrer Raketen im Gazastreifen selbst herstellt. Die Situation im Nahen Osten erfordert vor allem eines, meint unser Korrespondent Benjamin Hammer, ein ganz genaues Hinsehen anstelle schneller Verurteilung.
Gar nicht so einfach, so ein Kommentar in dieser angespannten Zeit. Finde ich die richtigen Worte? Kann das missverstanden werden? Fragen, die auch mich als Nahost-Korrespondenten umtreiben. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern polarisiert wie kein anderer. In dieser Lage haben es gerade jene, die differenziert auf die Ereignisse schauen wollen, nicht leicht. Pro-israelische Medien schreiben ganze Artikel, welche Journalistinnen und Journalisten aus ihrer Sicht falsch berichten. Ein pro-palästinensischer Aktivist schrieb kürzlich, man führe Listen. In einem Konflikt, der seit über 100 Jahren währt, gibt es aber keine einfachen Wahrheiten. Und wenn es eine Sache gibt, die wir Außenstehenden in diesen Tagen tun können, dann ist es, keine einfachen Wahrheiten zu akzeptieren. Wir brauchen Differenzierung. Die Hamas hat die jüngste Eskalation zwischen Israel und Gaza ausgelöst, indem sie nach Zusammenstößen auf dem Tempelberg Raketen auf den Großraum Jerusalem geschossen hat. Sie positioniert ihre Kämpfer und Waffen in der Nähe der Zivilbevölkerung, um Israel Angriffe zu erschweren. Sie hat tausende Raketen auf die israelische Zivilbevölkerung abgefeuert und Zivilisten getötet. All das entlässt Israel jedoch nicht aus seiner Mitverantwortung. Die deutsche Politik sollte das ansprechen. Das Westjordanland und Ostjerusalem sind seit 1967 besetzt. Der Gazastreifen ist durch Israel und Ägypten seit etwa 15 Jahren weitgehend abgeriegelt. Nichts rechtfertigt Gewalt militanter palästinensischer Organisationen. Keine Seite trägt die alleinige Verantwortung für den ungelösten Konflikt. Die jahrzehntealte Besatzung und Entrechtung von Palästinensern gehört aber zum Kontext, der in diesen Tagen mitgedacht werden muss. Und schließlich brauchen wir Empathie. Wenn ein israelischer Junge durch eine Rakete militanter Palästinenser getötet wird, taucht das im Twitter-Feed pro-palästinensischer Nutzer gar nicht auf. Die zahlreichen getöteten palästinensischen Kinder wiederum werden auf der Pro-Israel-Seite teilweise kühl als unvermeidbarer Kollateralschaden hingenommen. Wir Außenstehenden, die wir nicht Teil des Konfliktes sind, können in der aktuellen Lage nicht viel tun. Was wir leisten können, Differenzierung, Kontextualisierung und Empathie.
Und das ist vielleicht auch eine kleine heilsame Mischung. Statt schneller Verurteilung genau hinsehen und nach konstruktiven Lösungen suchen. Ein Plädoyer von unserem Korrespondenten Benjamin Hammer. Kirchenaustritt, schrumpfende Gemeinden. Das Bild ist auf katholischer wie evangelischer Seite sehr ähnlich. Ganz anders die Pfingstkirchen. Die erfahren nicht nur in Lateinamerika oder in Afrika enormen Zulauf. 10% mehr Mitglieder auch bei uns in den vergangenen Jahren. Vielleicht liegt es daran, dass die Gottesdienste etwas von einem Event haben. Viel Stimmung, viel Charisma. Michael Hollenbach hat versucht herauszufinden, was die Pfingstkirchen genau ausmacht.
Viele moderne pfingstkirchliche Gemeinden sind vor allem für junge Christen attraktiv. Die Musik Mainstream-Pop, die Texte Lobpreis. Die Songs berühren viele der Gottesdienstbesucher. Menschen strecken als Zeichen der Anbetung ihre Arme in die Höhe. Einige blicken entrückt bis verklärt. Mit dabei ist die 19-jährige Vanessa. Sie wurde vor kurzem getauft. Dabei wird der ganze Körper untergetaucht.
Man fühlt sich wie neugeboren, unbeschreiblich. Ja. Man wird ja mit seinen Sünden, mit seinem alten Leben wird man begraben. Und wenn man dann wieder aus dem Wasser hochkommt, ist man ein neuer Mensch, man ist frei.
Die Pfingstkirchen entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA. Mittlerweile spricht man von der dritten Welle der Pfingstbewegten, die sehr charismatisch und modern auftreten. Wie beispielsweise das Gospelforum in Stuttgart, die Hillsong Church oder ICF. Die Pfingstkirchen unterscheiden sich von anderen freikirchlichen Gruppen vor allem dadurch, dass sie das Wirken des Heiligen Geistes betonen. Dazu gehört das sogenannte Reden in fremden Sprachen, wie es beim Pfingstgeschehen im Neuen Testament stattgefunden haben soll.
Vater im Himmel, danke für die Gabe, die du mir gegeben hast, diese Sprache, in der ich beten darf. Und danke, dass das, auch wenn es menschlich nicht klar ist und vielleicht sogar verrückt klingt, dass es nicht fassbar ist, aber das ist in mir und das darf ich bezeugen.
Albert Stein ist pfingstkirchlicher Pastor in Hannover und sagt, er beherrsche das Zungenreden. Neben der sogenannten Glossolalie berufen sich Pfingstkirchler noch auf andere Gottesgaben.
Wie Heilungswunder, prophetische Gaben, dass man eben prophezeien kann. Durchaus auch Dämonenaustreibung, also besondere, häufig mit Ekstase verbundene Geistesgaben, die da verstanden werden.
Andreas Oelze ist Weltanschauungsbeauftragter der Evangelischen Kirche in Württemberg. Er bescheinigt den Pfingstkirchen ein dualistisches Weltbild.
Dass Pfingstgemeinden sich relativ stark endzeitlichen, apokalyptischen Zustand empfinden und wo es dabei dann geht, um auch einen Kampf von Gut und Böse, dämonischen Kräften und Kräften des guten Gottes.
Bei den Pfingstkirchen ist man Feuer und Flamme für Christus. Mehr als die Hälfte der Mitglieder engagiert sich in der Gemeinde. Eine Kirchensteuer gibt es nicht, aber es wird erwartet, dass man möglichst ein Zehntel seines Einkommens spendet. Gerade die neokarismatischen Pfingstgemeinden geben sich nach außen hip, aber innen sind sie oft retro. So fremdeln viele mit der Evolutionstheorie, die sie als einen Angriff auf Gottes Schöpfungslehre sehen. Und sie verteidigen ihre konservative Sexualmoral. Zum Beispiel kein Sex vor der Ehe und die Ablehnung praktizierter Homosexualität. Doch jugendliche Pfingstlerinnen wie Lucy sehen das mit der ultrakonservativen Moral etwas entspannter.
Das ist jedem selbst überlassen, denke ich. So wie es halt genauso jedem selbst überlassen ist, ob er sich an diese kein Sex vor der Ehe Vorgaben hält oder an die anderen Sachen. Also das muss ja jeder selber wissen.
Ja, er ist wirklich eine Legende. Bob Dylan. Er feiert heute seinen 80. Geburtstag und seit mehr als 60 Jahren schreibt er Gedichte und Songs. Texte, die zeitlos sind. Texte, die Rassismus anklagen, die sich nach Frieden sehnen. Texte, die auch für ihren Mut und ihre Kraft den Literaturnobelpreis verdient haben. SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius hat sich in Dylans Oeuvre nach diesen Aspekten einmal genauer umgehört.
Es geht um Frieden, um gesellschaftliche Gleichberechtigung und darum, die Welt ein Stückchen besser zu machen in den Songs von Bob Dylan. 1962 tritt der damals gerade 20-jährige Bob Dylan seinen Siegeszug als Folksänger an. Er schreibt Songs für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung und wird damit zum Sprachrohr einer ganzen Generation, ohne dieses Sprachrohr selbst sein zu wollen.
The
Dylan verbindet Menschen, er baut Brücken mit seinen Songs. Er verbindet die positive Freedom-Song-Bewegung der farbigen Amerikaner mit der Folk-Protest-Song-Bewegung der weißen Amerikaner. Dylans bekannteste Friedenshymne Blowing in the Wind stellt er musikalisch in eine klare Tradition. Die Wurzeln des Songs liegen im Freedom-Song No More Auction Block.
No more auction block.
Ein Song, der den friedlichen Protest der farbigen Amerikaner in der Sklaverei ausdrückt.
The answer, my friend, is blowing in the wind.
Mit diesem Song sorgt Dylan weltweit für Aufmerksamkeit. Blowing in the Wind erscheint in den unterschiedlichsten Sprachen und wird damit zur Friedenshymne Nummer 1.
Die Antwort, mein Freund. Weiß ganz allein der.
Dabei war Dylan zu Beginn seiner Karriere überhaupt kein lupenreiner Folksänger. Er hat sich ganz bewusst in die Folk-Tradition der beiden Genregrößen Woody Guthrie und Pete Seeger gestellt. Böse könnte man formulieren, um Fans abzugreifen. Und in gewisser Weise hat das ja auch geklappt. Bis Dylan 65 die E-Gitarre zur Hand nimmt und damit seine Folk-Anhänger vor den Kopf stößt. Doch das war das, was er eigentlich machen wollte, Rock'n'Roll. In das Jahrbuch seiner Highschool in Hibbling hat Dylan 59 als Berufsziel geschrieben, Join Little Richard. Es folgt eine Suche nach Gott. 1978 konvertiert Bob Dylan zum Christentum und lässt damit seine jüdische Familiengeschichte hinter sich. Er sagt, ich habe immer gewusst, dass es einen Gott oder einen Schöpfer der Berge, Meere und aller Dinge gibt, aber ich hatte keine Ahnung von Jesus und seiner Beziehung zum ewigen Schöpfer. Es entstehen drei christlich geprägte Alben. Mit dem eingängigen Property of Jesus, das Eigentum von Jesus, schließt Dylan seine christliche Phase mit einer knallharten Gesellschaftskritik, die sich an all diejenigen richtet, die ihren materiellen Reichtum auf der Armut und Ausbeutung anderer aufbauen. Bob Dylan ist für viele ein eigenwilliger Künstler, eigenwillig klar, aber nie gleichgültig, sondern immer mit Blick auf gesellschaftliche Missstände. Und deshalb ist er 2016 auch mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden. Seine Nobelpreisvorlesung beendet er treffend mit den Worten Homers: Singe mir, o Muse, und durch mich erzähl die Geschichte.
Das war SWR1 Feiertagmorgen mit Silke Arning. Ich wünsche Ihnen noch schöne, entspannte Pfingsten.